Lass uns mal in die dunklen Ecken leuchten und schauen, was uns denn an unserem Wachstum immer wieder regelmäßig zurückhält. Genau darum geht's in dieser Folge. Bleib dran und guck mal mit uns in die dunklen Ecken von dir.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ja, super, dass du wieder dabei bist. Vielleicht kennst du das ja. Dein Leben läuft vor sich hin und irgendwie sind's immer wieder dieselben Stolpersteine, die auftauchen. Irgendwie läuft's ganz gut und plötzlich wieder plupp, haben wir wieder irgendeinen Stolperstein. Und meistens sind's die gleichen. Und genau darüber reden wir heute in unserem Podcast mit Berenice Priebels, die sich genau darauf konzentriert hat, wie finde ich denn in den dunklen Ecken die Lösung und wie sorge ich denn dafür, dass die Menschen dann diese Hürde einmalig erkennen und weiter wachsen und sich dann diesen Stolperstein nicht mehr immer in den Weg legen. Also erstmal herzlich willkommen, Berenice, bei uns heute hier im Podcast.
Ja, danke und schön, dass ich da sein darf. Freue mich.
Ja, gerne. Ich freue mich ja auch, mit dir mal in die dunklen Ecken zu leuchten. Das ist ja immer so ein Ding für sich. Es macht man ja nicht. Man teert das unter den Teppich, man guckt da nicht in die Ecke. Man wundert sich, dass man immer wieder über dieselben Dinge fällt. Und bevor wir ein Stück weit über deine Geschichte reden, lass mal einsteigen. Was sind denn die vier meist verdächtigen Stolperecken, die dunklen Ecken in unserem Leben, über die wir immer wieder drüber fallen? Was sind denn die vier?
Also ich glaube, die gängigsten oder die meisten können mit dem Thema Zeit etwas anfangen. Der ständige Zeitmangel ist ja auch dein Expertenfeld. Und
ja.
Dicht gefolgt von dem Thema Geld, wo immer wieder Themen uns begegnen und wir merken, dass wir in wahrscheinlich auch unbewussten Mustern stecken. Ich denke, da sind die meisten schon auf einem guten Weg. Und dann gibt es auch noch das Thema Vertrauen und Selbstwert. Die vor allem in den erst genannten Zeit und Geld sich immer wieder finden.
Da haben wir ja jetzt ein spannendes, eine spannende Herausforderung. Wahrscheinlich würde man über alle diese vier Themen Bücherbände schreiben können und wir haben uns das jetzt mal für eine Podcast-Folge vorgenommen. Von daher wird es mit dem Ausleuchten der Ecken wird ja möglicherweise herausfordernd, da mal den ein oder anderen Denkanstoß zu geben. Jetzt steht ja bei dir auf der Visitenkarte Excellence Growth, ein Zungenbrecher. Und der heißt ja Lead Beyond Limits, also außerhalb der normalen Grenzen führen. Wen oder was führen wir denn da?
Auf jeden Fall uns als Unternehmerpersönlichkeit selbst. Dann das beginnt mit innerer Führung.
Ja, was ein Wunder.
Und natürlich, genau. Und natürlich darüber hinaus auch die Menschen um uns herum, also in unserem Team, unsere Teammitglieder, aber darüber hinaus natürlich auch Geschäftskunden, Geschäftspartner und im Prinzip alle Menschen um uns herum.
Ja, und da hat das natürlich einen massiven Einfluss, mit welchen Glaubenssätzen wir unterwegs sind. Wenn wir die nochmal gucken. Und ich versuche mal zu interpretieren, was ich verstanden habe. Also wenn ich immer glaube, ich habe zu wenig Zeit, bin ich immer in Hetze. Wenn ich immer glaube, ich hätte zu wenig Geld, renne ich ja immer hinterher, versklav mich und schreibe mein Hamsterrad an. Wenn ich nicht vertrauen kann, dann muss ich ja alle Leute kontrollieren und mir selber auch. Und dann glaube ich auch gar nicht, dass ich das wert bin. Und da bin ich ja schon bei Selbstwert nach dem Motto, kann ich denn dafür Geld nehmen? Wollen die mich denn haben? Kommt das denn, bin ich denn gut genug? Ist das so ungefähr?
Das sind so die gängigen Glaubenssätze, ja. Es gibt auch noch versteckte. Darüber hinaus, also ich glaube, so ein Klassiker bei der Kombination aus Zeit und Geld ist natürlich, Zeit ist Geld.
Ne, den kennen wir alle. Ja, das ist ein guter Punkt. Was ist denn da schwierig an dem Satz, Zeit ist Geld? Lass uns da mal tiefer eintauchen.
Ja, Zeit ist Geld. Genau, führt in erster Linie natürlich zu einem Verknappungsgefühl und einem sehr, sehr starken Mangelgefühl bei sowohl dem Thema Zeit, was ja auch unsere Lebenszeit bedeutet, und dem Thema Geld, was irgendwie gefühlt nie genug da ist. Oder was es schwer ist, was schwer ist zu erwirtschaften, ja, und auch zu verdienen. Ich bin ja auch schon bei dem Wort verdienen sehr sensitiv unterwegs. Denn was habe ich verdient und was kann ich erwirtschaften, können gerade mit Ausblick auf den Selbstwert ganz unterschiedliche Themen sein. Und bei dieser Verknappung, diesem ständigen Knappheitsgefühl, habe ich natürlich immer ein unterbewusstes Drucksystem zu laufen. Also mein gesamtes Nervensystem läuft bei dem Thema Zeit und Geld ständig unter Druck, ständig unter Stress. Und damit kreiere ich mir natürlich durch solche Symptome wie aktive Passivität, nenne ich es gerne, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, weil ich jedes Mal höre, ja, ich habe aber zu wenig Zeit. Ich habe zu wenig Zeit zum Führen. Ich habe zu wenig Zeit für die Belange meiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und ich bin ja nicht der Jammerkasten für alle. Die sollen performen, sage ich jetzt mal so salopp. Und die Dinge, die eigentlich der Unternehmer, die Unternehmerin selbst, nämlich, du sagst es auch oft so schön, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten, die werden häufig gekappt, künstlich gekappt durch diese aktive Passivität, indem ich Dinge tue, aktiv bin, die ganze Zeit unter Stress bin, meinen Terminkalender voll habe bis zum Anschlag, aber mich nicht um die wesentlichen Dinge kümmere. Und es tut am Anfang weh, diese Erkenntnis, wenn man einmal dort drauf schaut, und das ist mit einer der blinden Flecken oder der dunklen Flecken, wo die meisten ungern hinschauen.
Ja, das ist aber die berühmte Frage. Was hat ein ausgefüllter Terminkalender mit einem erfüllten Leben zu tun? Nix.
Genau.
Drehen wir es mal rum. Nehmen wir mal an, wir würden diesen Denkansatz Zeit ist Geld, den würden wir einfach mal ersetzen und sagen, Zeit hat jeder gleich viel, Zeit ist das Gerechteste, was wir haben. Jeder hat von uns jeden Tag 24 Stunden, und wir würden, auch wenn wir schon dabei sind mit Geld, und wir würden sagen, und Geld ist ja das am wenigsten knappe Gut, es wird ja einfach weltweit immer nachgedruckt. Wenn zu wenig da ist, blub, hauen wir wieder welches raus. Was würde sich denn in unserem Handeln ändern, wenn wir so rumdenken würden?
Es würde dieses direkt gekoppelte Verknappungsgefühl erstmal in Frage stellen. Ich bin noch nicht dabei, dass es sich anders anfühlt, weil das sind andere Ebenen, auf denen ich da arbeiten darf. Aber es sorgt zumindest dafür, dass ich mein ständiges Druckgefühl gedanklich erstmal in Frage stelle und ein Bewusstsein dafür erschaffe. Was tue ich hier eigentlich gerade? Wo stecke ich schon wieder drin, in welchem Hamsterrad? Ja, da bin ich sehr stark auf der kognitiven Ebene. Und dann geht es halt auch noch in die Ebene der Körperarbeit, auch gleichzeitig dem Nervensystem, was wenig mit der Gedankenwelt in erster Linie zu tun hat, sondern eher auf eigenen Wegen unterwegs ist, um unsere Sicherheit und unser Wohlergehen zu sicherzustellen. Und da dann auch wirklich in ein Empfinden von dieser Entspannung, dass Zeit für jeden gleich viel da ist und auch gleichzeitig das Geld eigentlich unerschöpflich da ist, weil es gedrucktes Papier ist.
Wir können ja mal ein vielleicht etwas anzügliches Beispiel machen. Also viele Leute, mal gucken, was du davon hältst, viele Leute meinen ja immer, sie müssten sich beeilen, weil wir haben ja keine Zeit, und hetzen überall durch und erleben dann natürlich das Leben in Hektik. Und wenn wir Zeit mal verlangsamen und sagen, wir hätten eigentlich Zeit genug und ich nehme jetzt mal den Moment der Zweisamkeit, wenn sich zwei Menschen sehr nahe sind. Wird es jetzt besser, wenn die sich beeilen? Oder wird es besser, wenn die sich einfach fallen lassen und der Zeit ihren Raum geben? Machen wir es mal bildhaft. Wann habe ich mehr von meiner Zeit? Wenn ich mich beeile oder wenn ich die Zeit einfach quasi synchron mit genieße und sage, so, das dauert so lange, wie es dauert. Machen wir es mal vorsichtig. Wie ist das?
Das zeigt auf jeden Fall, was es ausmacht, präsent zu sein in dem, was ich tue. Und das führt ja auch häufig dazu. Wenn ich überall und nirgends bin, ja, dann habe ich ständig diesen Aufwand. Das klassische Beispiel ist, meine Meetings aneinander zu takten. Wenn ich aber, um bei deinem Beispiel zu bleiben, in voller Präsenz bin und den vollen Fokus darauf lege, dann nehme ich viel mehr Informationen wahr, habe natürlich auch ein eigenes, anderes Erleben des Moments, habe dadurch aber auch viel mehr Zugang zu meinen eigenen kreativen Lösungsideen, die dann auch raus sind aus dem Druckgedanken, sondern hin auch zu sehr, ich sag mal, visionären Gedankenkanälen, ja, wo wirklich neue, innovative Ideen auch entstehen können und auch neue Synergien, wenn ich jetzt auch gerade in Gesprächen mit anderen Menschen bin, entstehen können.
Der Fokus wäre dann Präsenz, Dasein, wo ich jetzt wirklich bin. Also was ich eben so meinte mit Synchron. Also ich bin jetzt da und nicht gestern und nicht morgen und nicht gleich, sondern jetzt. Das ist das, wenn man, mein Enkel ist auch gerade wieder zu Besuch und tobt hier über den Hof. Der ist ja immer im Jetzt. Der spielt jetzt mit Bagger und der ist jetzt bei den Pferden und der ist jetzt auf seinem Laufrad und der ist immer im Jetzt. Und der strahlt ja einen ganzen Tag vor sich hin. Wie wenn wir im Flow sind und sagen, jetzt komm, jetzt habe ich eine Arbeit, da bin ich irgendwie, wie sagte mal neulich einer, der hat irgendwie Spaß daran, alte Radios zu reparieren. Und er sagte, und dann stelle ich fest, huch, die Sonne geht ja schon auf. Das hat er nicht eine Nacht verpasst, sondern er hat sich irgendwie, der findet das irgendwie gut. Der ist ja wirklich echt im Flow und genießt es, alte Radios irgendwie wieder ans Laufen zu bringen. Was auch immer das Glücksgefühl da auslöst. Ich finde aber den Gedanken halt spannend. Wie würdest du das erklären? Wie nennt sich denn das, wenn wir so ohne Zeit umgehen?
Also grundsätzlich vielleicht noch ein Satz zu dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Phänomen, weil eigentlich das ist die Weisheit unserer Kinder, die nämlich das noch können, in diesem Moment jetzt zu sein. Ja, man kennt es ja, Achtsamkeitstrainings und so weiter. Sei im Hier und Jetzt. Das klingt immer so nach Teespruch, aber es ist wirklich viel Weisheit und viel Wahrheit da drin. Denn genau genommen ist das Jetzt, sagt man, nur 3 Sekunden. Also wir haben immer nur 3 Sekunden. Alles, was davor war, ist schon wieder Vergangenheit. Alles, was darüber hinaus sein wird, wissen wir nicht. Das ist nur eine Annahme. Es ist eine Möglichkeit von vielen Wahrscheinlichkeiten, was jetzt in den nächsten Momenten passiert, nach den 3 Sekunden. Aber da wirklich mal die Relation dazu zu bekommen, was ist eigentlich das jetzt? Das hat diese 3 Sekunden wirklich mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und sich zu vergegenwärtigen, was tue ich eigentlich gerade hier und jetzt? Und das hilft mir vor allem auch, also persönlich, in meiner persönlichen Erfahrung, das gebe ich natürlich auch gerne meinen Kunden weiter, sich zu relativieren zum einen und auf der anderen Seite auch wirklich in den Moment zu bringen. Weil alles andere hat hier gerade keinen Raum.
Das ist ja echt eine spannende Überlegung. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Zeitachse habe oder so eine Uhrzeit und ich bin in den 3 Sekunden da, wo der Uhrzeiger ist, dann wäre ich jetzt eigentlich da. Und wenn ich aber davor oder danach bei den 3 Sekunden bin ich eigentlich weg. Das ist ja ein interessanter Aspekt. Den lohnt es sich ja echt mal zu beobachten. Wo bin ich denn gerade? Also wenn ich podcaste, dann podcaste ich. Und wenn ich mit dir rede, rede ich mit dir. Aber ich könnte natürlich jetzt auch schon überlegen, was muss ich denn nachher machen? Da wäre ich jetzt auch wieder weg. Das würde jetzt wahrscheinlich auch den Flow hier versauen. Das mache ich jetzt natürlich nie. ist noch nie vorgekommen. Nein. Und das ist natürlich ein spannender Aspekt. Also wenn wir sagen, in der einen Ecke reingeleuchtet, wie ist denn dein Umgang mit Zeit? Probier mal, wäre vielleicht auch schon so ein praktischer Tipp, probier mal diese 3 Sekunden einfach synchron zu deiner Uhr zu lassen. So, bleib mal in diesem Korridor zwischen den 3 Sekunden. Das finde ich ja cool.
Genau, weil diese 3 Sekunden, wo kommen die her? Das ist eigentlich das, wo sich das Gehirn quasi Einmal, wie kurz resettet, wo bin ich gerade? Also es ist immer wieder wie so ein, wie wenn der Computer quasi kurz einmal checkt, laufen alle Systeme und das geht so im 3-Sekunden-Rhythmus. Und da kommen eigentlich diese 3 Sekunden her. Ja.
Finde ich ein schönes Bild. Ich habe neulich ein Buch gelesen, das hieß Zeitgerechtigkeit für alle oder so. Und der Autor empfahl, sehr verschwenderisch mit Zeit umzugehen, weil die 24 Stunden laufen ja sowieso. Ja. Du weißt nur nicht, wie oft. Also nicht morgen ist ein neuer Tag, sondern heute ist wieder einer weg. Aber die 24 Stunden, die hatte ja jeder. Und wie auch immer man die verteilt. Mit welchen sinnigen oder unsinnigen Sachen man die verbringt. Springen wir mal weiter zu Geld. Was würde sich denn ändern, wenn Geld nicht in unseren Köpfen knapp wäre, sondern wenn wir davon ausgehen, es ist einfach wirklich mehr als reichlich da? Es fliegen ja Billionen im Sekundentakt um den Erdball. Manchmal kommt doch bei uns was an.
Auf ein Wort.
Also rational betrachtet, glaube ich, kann das jeder nachempfinden. Was ich vorhin ein bisschen spielerisch mit einbringen wollte, dass im Sinne von Monopoly Geld ja auch nur bedrucktes Papier ist.
Was ja stimmt. Das ist ja nur Vereinbarung. Ja, Geld ist eine Vereinbarung.
Genau. Es ist ein Energieaustausch in Form von Materiellen. Aber was sozusagen dahinter steckt, und das ist ja auch dieser Gedanke von, was bedeutet dann Geld eigentlich für mich? Ja, viele setzen das ja auch gleich mit Erfolg. Und was es dann auch bedeutet, für mich erfolgreich zu sein und was es auch bedeutet, Geld überhaupt zu verdienen. Das hatte ich vorhin schon so ein bisschen vorbereitet, das Thema, was verdiene ich und was erwirtschafte ich? Das ist ein wirklich Riesenunterschied, wenn ich mich dahinter frage und auch auf die Erkenntnis komme, was ist denn eigentlich meine Arbeit wert? Ne, da würde ich noch gar nicht so sehr vorgreifen, weil das ist ja auch das Thema Selbstwert.
Immer beim Selbstwert nochmal drauf ein, genau.
Genau. Und wenn ich aber weiter frage, was bedeutet dann Geld eigentlich für mich und was macht es für ein Gefühl? Ja, also wenn ich da mit meinen Kunden ein bisschen tiefer reinschaue, ist es absolut spannend. Ich habe da eine Spannweite von alle wollen mein Geld, ja, oder aber egal wie viel Geld reinkommt, das ist unglaublich schnell wieder weg. Oder ein Gefühl von, es kommt nie genug rein. Weil auf der anderen Seite entstehen immer wieder Dinge, die mein Geld brauchen. Also ich bin eigentlich nur der Durchlaufposten. Und das sind nur diese 3 üblichen. Da wirklich mal hinzuschauen, was habe ich eigentlich für eine Emotion zu Geld? Und die ist sehr, sehr häufig angstbehaftet oder verlustbehaftet. Und eigentlich so ein Schlüsselmoment, an den ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere, weil der bei einem Unternehmer, mit dem ich sehr intensiv zusammengearbeitet habe, wirklich diesen Aha-Moment ausgelöst hatte, war, dass er ist finanziell erfolgreich, keine Frage, aber eigentlich sind seine Ziele ganz woanders. Ja, also da reden wir von Stiftungsgründung wirklich aus dem Herzen, wo man auch einfach viele Volumina bewegen darf. Und die Kernessenz war, die größte Angst vor viel Geld, vor wirklich finanziellem Wohlstand war, dass seine Kinder entführt werden. Weil er für sich als Kind wirklich aus der Presse und einschlägigen Kriminalsendungen für sich irgendwie dieses Horrorszenario abgespeichert hat. Erfolgreiche Unternehmer haben die Gefahr, dass sie in den Fokus von sehr, sehr dunklen Seiten kommen. Und das war ein Riesenpunkt, als wir das entdeckt haben und auch transformiert haben, ist bei ihm da wie so ein Knoten geplatzt. Und das war für mich echt so ein Schlüsselerlebnis, wo man jetzt nicht so einfach drauf gekommen wäre. Was aber einfach dazu führt. Ja.
Das war so tief in die Ecke geleuchtet oder beleuchtet. Genau, die Tage hatte ich irgendwie auch beim Vorbeiscrollen irgendwie so kurz einen Blick in ein Interview gefunden, wo dann ein offensichtlich sehr verbrauchter Mensch saß. Und man sah auch, manchmal sieht man ja, die haben Kohle. Und der sagte, ja, er ist Milliardär, er war auch schon mit 40. der muss so mein Alter gewesen sein, sah aber 20 Jahre älter aus, und sagte, ja, ich hatte Kohle ohne Ende, ich war Milliardär, ich hatte, keine Ahnung, 60, 70 Firmen, ich hatte mehrere tausend Mitarbeiter, ich hatte keine Freunde, keine Zeit, keine Gesundheit, Kinder und Frau und keine Ahnung. Und es war nie genug. Es war nie genug, nie genug, nie genug. Und irgendwann hat er festgestellt, er wird ja gar nicht mehr satt. Er kann ja gar nicht aufhören. Und er ist eigentlich der einsamste Held auf dem Planeten, weil er hat niemand. Und das Geld droht immer zu verlieren. Mhm. Und je mehr man hat, desto größer ist die Angst. Das genau. sind ja echt nette Fallen, oder? Wie löst man denn die auf?
Zum einen, indem man sich wirklich vergegenwärtigt, was schenkt mir dieses Geld eigentlich und was schenkt mir all der finanzielle Erfolg? Was schenkt mir meine Umsatzzahlen, die jedes Jahr steigen im Idealfall? Was macht das mit mir als Mensch? Mhm. Und da komme ich dann wirklich schon zu dem Thema Selbstwert. Mhm. Denn häufig ist das Thema, dass die Umsatzzahlen gleichbedeutend, also emotional, was bin ich wert? Ja, was, was ist eigentlich Erfolg? Was macht das mit mir? Und wie kann ich diesen Erfolgsgedanken von Dingen, von materiellen Dingen im Außen lösen, die ja nie genug sein können, wenn mein Tank im Selbstwertgefühl, immer was Erfolg läuft. Eigentlich für mich bedeutet, immer leer läuft, weil ich da überhaupt nicht hinschaue. Also wirklich mal stehen bleiben, im wahrsten Sinne, nicht nach vorne schauen, was will ich noch alles haben, stehen bleiben, und nach innen sehen oder sogar einmal die Kehrtwende und mal zurückschauen, wo habe ich mich dann wirklich erfolgreich gefühlt? Sind es die Momente, in denen da ein Preisschild dran hing oder aber Geld zu mir kam, oder sind es eher erfüllte Momente mit der Familie, ja, mit Kindern, vielleicht auch eine intensive Reise, die ich mal gemacht habe, wo ich Erfahrungen sammeln durfte, die nichts mit Geld zu tun hatten. Und da ein Bewusstsein auch für zu schaffen, Erfolg hat nichts per se mit Geld zu tun.
Das ist eine interessante Falle. Ne?
Ja.
Also wenn man dann so sagt, oh jetzt, also du hast ja so schön gesagt, der Selbstwert, wie viel bin ich denn wert? Ich habe jetzt die Million geknackt, ich habe jetzt die 10 Millionen geknackt, ich habe die 100 Millionen geknackt. Und die Ehrlichen werden sagen, dass es sie wirklich nicht mehr satt macht. Also bis zu den ersten 100.000 geht ja jeder mit. Das ist ein echter Unterschied in der Lebensqualität. Also das unterschreibt sofort jeder. Da kannst du es auch erleben. Du hast, du musst nicht auf, also jetzt nicht so wesentlich, du musst nicht auf Konto gucken. Eigentlich kannst du das, was so läuft, du weißt, ein Dach über dem Kopf, alle werden satt, alle kannst zum Arzt gehen, du kannst auch mal irgendwas nebenbei machen. Da merkst du jeden Euro. Aber danach merkst du den ja nicht mehr. Und dann hast du eigentlich nur noch das Programm am Laufen.
Genau.
Ich habe kurze Side Note. Ich habe letzte Woche beim Joggen habe ich immer mein Handy dabei, und wenn mir etwas Gescheites einfällt, dann nehme ich dann irgendwelche Reels auf und hau die dann 5 Minuten später beim Frühstück, wenn ich wieder daheim bin, hau ich die bei TikTok mal raus. Und dann hatte ich, weil ich ja nie eine Uhr anhab, habe ich mal so den Arm irgendwie durch die Kamera gewunken und habe gesagt, guck mal, keine Uhr dran, keine teure Uhr, wofür auch eigentlich? Und dann habe ich da so ein bisschen nach dem Motto, definiere ich mich nur über Uhren oder fette Autos oder wie auch immer, bin ich das wert an der Stelle? Oder ist es nur Show und muss ich die machen? Schätz mal, wie viel Views hat in den letzten 6 Tagen dieses Reel gehabt?
Kommt natürlich auf deine Reichweite, aber TikTok ist ja immer sehr schnell. Ich denke mal ein paar Tausend.
Also meine Reichweite waren zu dem Zeitpunkt 1040 genauer gesagt, an Followern. Und meine Reels wurden so manchmal 100 Mal, manchmal 900 Mal, aber das war jetzt deutlich immer noch dreistellig. Dann gab es mal einen, der gibt 10.000. Dann war mal einer, der lief 60.000, und der ist 250.000 Mal angeguckt worden. Ja. Es gab 800 Kommentare. Der Hammer. Offensichtlich habe ich da was ausgelöst, weil das war ja, bin ich nur was wert, wenn ich so eine fette Uhr am Arm habe? Bin ich nur was wert, wenn ich das fette Auto fahre? Bin ich nur was wert, wenn ich diese XY Euro geknackt habe? Wieso fällt es uns so schwer? Du hast das so eben so schön erzählt mit den gelebten Momenten, mit lieben Menschen, mit tollen Momenten, wo man dann diese 3 Sekunden genießen, ein paar Mal hintereinander. Wieso fällt uns das so schwer, den eigentlichen Wert, den immateriellen Wert von Dingen zu sehen? Und wieso stellt man den materiellen so in den Vordergrund? Hast du da ein Erklärmuster dafür?
Also tatsächlich hat es für mich mindestens 2 Perspektiven. Mhm. Die eine ist, dass es natürlich gesellschaftlich sehr stark gelebt wird. Also und nicht nur die aktuelle Gesellschaft, sondern auch in den vergangenen Generationen war es häufig das Thema, ne, wer hat, der ist, und sei es schon wirklich, da denke ich ja schon ein paar hundert Jahre zurück.
Liebe vergeht, Acker besteht.
Oder Kleider machen Leute und so weiter. Ja, also alles. Das sind ja tatsächlich transgenerationale Themen, die wir auch was ja auch mittlerweile in der Epigenetik jetzt sehr intensiv erforscht wird, die wir auch einfach mitnehmen. Ja, die gehören zur Evolution dazu, mhm, dass wir diese Erkenntnisse für uns mitnehmen, weil sie uns vermeintlich hilfreich sind oder dienen. Und hier wirklich zu spüren, die sind nicht wirklich hilfreich, das ist sozusagen die eine Perspektive, die ich da sehr, sehr gern drauf geben würde. Und die zweite ist zu verstehen. Und das ist natürlich ein Prozess, der sehr intensiv sein kann, der auch, und da bin ich wieder bei den dunklen Flecken, ja, und bei dem Deep Dive auch in die eigenen Themen. Was macht es dann mit mir, wenn ich grundlegend das Gefühl habe, aus vergangenen Zeiten, gerne in frühen Kindertagen, dass ich nicht wert bin, geliebt zu werden, nicht gut genug bin? Und diese, ich sag mal, Erfahrung, die haben unglaublich viele Menschen gemacht, dass die einfach in Kindertagen Erfahrungen gemacht haben, schmerzhafte Erfahrungen, die müssen gar nicht großartig dramatisch gewesen sein. Ja, also da reicht schon irgendwie, dass der Vater eher im Unternehmen seine Zeit investiert hat, statt mit uns am Armutstisch zu sitzen. Da können Kinder schon sehr schnell in ihrer kindlichen, in ihrer kindlichen Wahrnehmung den Schluss fassen, die Arbeit ist mehr wert als ich, ja. Und das macht einfach etwas mit uns und gibt uns das Gefühl, ich allein reiche nicht. Und dann kommen noch diese Glaubenssätze hinzu, die wir uns in der Gesellschaft erzählen, von Zeit ist Geld und Geld ist nie genug da und ich bin nur was wert, wenn ich was sozusagen auszuweisen habe. Und das ist eine sehr, ja, sehr, sehr intensive Kombination daraus und führt einfach dazu, dass mein Tank leer bleibt.
Das sind ja Sachen, die wir klassischerweise gar nicht mehr in Frage stellen. Die nehmen wir ja als Wahrheit hin, wenn wir sagen, Zeit ist Geld, dann wird das ja, ja, stimmt. Man könnte auch sagen, du kannst Zeit für Geld nicht kaufen, würde auch jeder sagen, stimmt. Und diese Glaubenssätzen sind mir unterwegs. Die Tage ist mir ein Werbevideo von einer Firma in die Hände gefallen, die Unternehmensverkäufe macht. Und das war ein super Werbevideo zum Thema klassische Kindheit. Die drei Protagonisten, Papa, Mama, Kind, Vater und Mutter sitzen auf dem Sofa, er tippt auf dem Laptop, sie sagt, musst du jetzt schon wieder arbeiten? ja, ist wichtig. Dann kommt der Sohn rein, Papa, geh mal Fußball spielen. Nee, da habe ich jetzt keine Zeit. Und das wiederholt sich so ein paar Mal in verschiedenen Konstellationen und sie sagt dann zwischendurch, du solltest mal überlegen, deine Firma zu verkaufen. Das ging da so ein paar Mal hin und her und es war immer der kleine Junge, der immer, Papa, Fußball, nee, keine Zeit. Oder die Frau wollte mal Zeit mit ihrem Mann verbringen. Und dann kommt so eine Szene, und das fand ich so die Schlüsselszene, wo die Mutter den Sohn zu Bett bringt und sie sitzt noch am Bett und Vater lauscht so durch die Tür und weiß gar nicht, so soll er, stört er jetzt oder nicht, oder will er noch reingehen, weil jetzt hat er gerade mal einen Moment Zeit. Und dann hört er, wie der kleine Junge sagt, Mama, hat der Papa mich eigentlich noch lieb?
Ja.
Boah, Gott.
Ja. Da stehen einem alle Haare zu Berge, aber so sehr, ja.
Genau, und dann kommt natürlich die Einblendung zu sagen, vielleicht sollst du doch mal deine Firma verkaufen. Also, aber das ist so, also das geht ja so unter die Haut, das ist ja der Hammer. Also, und wenn wir in den Rastern unterwegs sind und die Kinder das erleben, das kann ich völlig nachvollziehen. Ich hoffe, bei meiner Tochter war das nicht so, doch das war natürlich auch so. Weil der Papa war ja auch immer unterwegs und die hat sich dann immer am Wochenende die Zeit geholt und sagt, Papa, jetzt hier Tochterzeit. Und das war auch gut, dass sie das gemacht hat, weil die Gefahr besteht ja, die sind ja im 0,nix groß. Ja. Gehen wir mal vom Selbstwert zum Vertrauen. Mhm. Was ist denn da die dunkle Ecke, in die wir immer reinfallen?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Ja, der Klassiker ist natürlich, wenn ich mit dem Thema Vertrauen komme, der ich vertraue meinen Mitarbeitern auf jeden Fall.
Ja, genau, super gut. Wie hieß der Witz noch?
Ja, tatsächlich ist das auch oftmals ehrlich empfunden und er hat auch tatsächlich das Glück, mit sehr intensiven und ich sag mal familiär geführten Teams auch schon zusammengearbeitet zu haben. Aber trotzdem, wenn ich selbst dieses Gefühl von Kontrolle brauche, dann darf ich mich fragen, wofür? Warum bin ich immer der Meinung, dass ich es am besten kann oder dass ich alle Informationen habe? Ja, warum gehe ich immer davon aus, dass ich auch, wenn es jetzt auch vertriebliche Themen sind, dass ich immer noch der beste Kontakt für den Geschäftspartner, für den Kunden bin? Und da wirklich mal ehrlich auch hinzuschauen, was halte ich an Informationen zurück? Unbewusst. Was halte ich an Kontakten unbewusst zurück? Und was halte ich auch an Orientierung unbewusst zurück für mein Team? Also wo bin ich in meiner Vision, wo es mit den Unternehmung hingehen darf, unklar in meiner Kommunikation, in meinen Worten, weil ich zum einen vielleicht auch selbst mich nicht traue, das so als Zielstellung für alle deutlich zu machen, weil es natürlich bedeutet, dass ich mich verbindlich halten darf. Was denkt sonst auch mein Team von mir und ich wecke dann Erwartungshaltung und so weiter, was auch vielleicht gesteigerte Lohnkosten mit sich ziehen wird und so weiter. Und dort wirklich zu schauen, was möchte ich eigentlich rausgeben, was habe ich auch davon, wenn ich mit Vertrauen gebe, Informationen, wenn ich auch mit Vertrauen Orientierung gebe, dann fördert das natürlich, dass mein Team viel selbstorganisierter handeln kann, viel proaktiver handeln kann. Und häufig ist es eben das Thema, wenn man dann näher hinschaut, Sicherheit. Das Gefühl, selbst die Dinge in der Hand zu halten, ich habe die Kontrolle. Ich habe die Klarheit und die Kontrolle über dieses Unternehmen, weil das schafft mir Sicherheit. Und sich dann einfach wirklich dieser Realität einmal zu stellen und zu sagen, ist das wahr? Hast du nur die Kontrolle? Hast du nur die Kontrolle, wenn du so weiter fungierst? Und was hast du auf der anderen Seite, was der Preis dafür, wenn du so handelst? Nämlich keine Zeit, weil du in allen Themen drin steckst. Du bist so operativ in den Themen drin, machst doch die Kernvertriebsarbeit und arbeitest im Unternehmen statt am Unternehmen, um das nochmal aufzugreifen.
Ja. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ja dieses nette Büchlein mal geschrieben habe mit den ganzen Führungsfehler meiner zum Thema Zeit. Wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit. Und weil du es gerade sagst, eines der besten Kapitel ist zum Thema, wenn ich überall festklebe, ist züchte Zwerge. Also wir machen alles immer am besten und deswegen können wir natürlich auch alles am besten und deswegen haben wir auch das Gefühl, wir könnten es am besten, aber unsere Leute bleiben klein, die trauen sich nichts und die trauen sich auch keine Fehler zu machen und deswegen stehen wir ganz oft auf der Stelle, die gehen pünktlich nach Hause, die Unternehmer arbeiten sich einen Wolf, wer hat die alle eingestellt, ja du. Du hast sie ja klein gehalten und es ist ja niemals Absicht und deswegen ist es in diese dunklen Ecken. Die wollen ja nicht aktiv Zwerge züchten, aber die tun das unbewusst, indirekt, weil sie ja nett sind, weil sie helfen wollen, weil tausend Gründe, das Gefühl der Sicherheit. Und am Ende ist es natürlich teuer. Ich nenne so Unternehmer auch gerne Patex-Unternehmer, weil alles an ihnen klebt. Ich habe ja gerne eine bildhafte Sprache von Zwergenzucht bis Patex-Unternehmer. Und am Ende kauft ja diesen Laden keiner. Also die potenzielle Sicherheit kostet ja viele die Rente, weil die hatten ja gesagt, ich baue jetzt mein Unternehmen auf und dann verkaufe ich das nett. Nee, da verkauft keiner nett. 600.000 Unternehmer suchen gerade einen Nachfolger. Und obwohl Firmen Geld verdienen, finden die keinen, weil Leute mit Verstand kaufen kein Hamsterrad. Und diese potenzielle Sicherheit, das ist echt eine ganz üble Falle. Und dieser Spruch, den ich da eben im Kopf hatte, so spontan, wo wir über Vertrauen gesprochen haben, ist Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja, aber das ist auch ein Glaubenssatz. Ja.
Der ist ganz furchtbar. Und eigentlich ist es ja, wenn wir den auch umdrehen würden, den können wir mal beleuchten, zu sagen, Kontrolle ist gut, alles gut, Vertrauen ist besser. Es ist ja okay, wenn du
und schafft mehr Freiheit.
Passt die Kontrolle. Ich habe jetzt 50 Stück bestellt, sind noch 50 in der Kiste. Ja, dann kontrolliere ich das halt. Ist doch völlig in Ordnung. Das hat ja mit, also ist ja nicht Vorsatz. Die wollen mich bescheißen. Ich habe nur 45 Stück eingepackt. Das kann ja mal passieren. Da vergisst einer was. Ist ja kein Problem. Dann schickt man die 5 noch und fertig. Also Kontrolle ist ja okay. Aber Vertrauen ist viel besser. Was würde sich denn ändern, wenn ich, also in der persönlichen Sphäre, du nennst es ja Excellence Growth, also das exzellente Wachstum. Also das ist ja nicht das normale Wachstum. Das müsste ja dann noch Leading Beyond Limits. Also wenn wir jetzt draußen mal außerhalb der normalen Glaubenssätzkästchen, außerhalb der Schubladen denken, was ist denn dann möglich in Unternehmen? Wenn wir jetzt die Freiheit. Alle viermal Freiheit, genau, unser Lieblingsthema, ja. unternehmerische ja. Freiheit.
Ja.
Dann bin ich nicht mehr Opfer meiner Glaubenssätze, ist das so?
Das kann das Ziel sozusagen sein, aber dafür darf man, um diese Freiheit dann tatsächlich zu spüren, und da bin ich wieder bei dem Unterschied von kognitivem Bearbeiten dieser Glaubenssätze, weil das ist das, was man da häufig schon, ne? Also viele, die sich so mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, die wissen, ah, okay, ich habe da Glaubenssätze, ich habe Verhaltensmuster, haben vielleicht das ein oder andere, den ein oder anderen Aha-Moment für sich schon gehabt und erwischen sich dann aber irgendwie wieder in Themen, wo sie dachten, das habe ich doch schon und hier wollte ich doch mehr vertrauen, aber warum kann ich nicht? Und da bin ich dann wieder bei der körperlichen Ebene. Wir dürfen auch im Prinzip, das ist top-down, vom Kopf runter in den Körper, das ganze System mitnehmen. Und es geht aber auch von der anderen Richtung, von bottom-up. Also das heißt, ich kann auch mit der, Achtung, Gefühlswelt, da sind immer einige ganz nervös.
Ja, schon.
Mit der Gefühlswelt arbeiten. Auch wenn viele denken, sie haben da nicht so einen starken Zugang zu, wir haben den alle, wir haben es nur verlernt. Und wirklich hier dieses ungenutzte Potenzial im wahrsten Sinne und nicht nur als Buzzword, das zu nutzen und gleichzeitig auch mit den Emotionen sich das anzuschauen, was ist hier eigentlich, was blockiert eigentlich meine Sicht, meine freie Sicht ins Dunkle, damit ich selbst sehen kann. Und hier zu schauen, was können für Signale nach oben gehen, ja, Richtung Kopf.
Ich würde ja mal einfach so behaupten, dass das mit dem Top-Down, also über den Verstand an die Dinge rangehen, dass das, sagen wir mal, gelinde gesagt, schwierig wird. Und dass das mit dem Bottom-Up, und da haben wir ja genau das Thema, jetzt darf ich das als Mann ja sagen, aber nach dem Motto, ja wie, nach dem Motto, Männer, Gefühle, komm, also, Mädchen, mach mal nicht so rum. Wir sind doch immer vernunftgeprägt. Klar, Männer sind immer total vernunftgeprägt. Deswegen haben wir ja Alufelgen und V8-Motoren. Das sind alles völlig vernünftige Entscheidungen. Die haben mit Emotionen nichts zu tun.
Nichts, genau.
Gar nie.
Und Gänsehaut bei einem schönen Motorsound ist auch nur zufällig.
Ach was? Nee, das ist totaler Quatsch. Das ist nur Vernunft. Also mal ganz vernünftig betrachtet fahren ja viele einen V8. Weil sie den ja beruflich fahren. Und wenn du ein Auto hast, wo du telefonieren kannst, hast du so das Brummen. Und dann kannst du auch telefonieren. Aber wenn du so einen aufgeregten Sechszylinder fährst, da kannst du ja nicht telefonieren. Also ist es viel besser, du fährst ein V8. Also nicht etwa, um im Tunnel mal die Fenster runterzumachen. Nein. Wir sind ja so vernünftig, brauchen wir alles gar nicht. Es gibt echt Leute, die mir das erzählen. Das ist ja wie so, also ich fahre ja elektrisch, deswegen habe ich diese Geräusche nicht. Aber das ist ja genauso vernünftig oder unvernünftig. Da kann man ja auch, was brauche ich dann 700 PS? Also das ist ja genau. War aber der kleinste Motor, den es gab, könnte ich ja noch sagen. aber natürlich, wenn wir da mal hingucken, wo sind wir denn emotional, die Jungs, wie kriegst du die denn?
Oh, tatsächlich erlebe ich unterschiedliche Einstiegsebenen und ich finde es sehr, sehr spannend, da mit den Unternehmern auch immer direkt hinzuschauen. Aber oftmals funktioniert es darüber, überhaupt erstmal einen Zugang zu bekommen, wie fühle ich mich gerade? Meine Einstiegsfrage ist immer, mit welchem Gefühl bist du gerade da? Das ist einfach eine Übung. Ja, das ist wie ein Muskel, den man trainiert, wieder zurücktrainieren darf, denn als Kinder haben wir das sehr, sehr gut gekonnt. Und darüber wirklich in eine Kommunikation zu gehen mit meinem Körper und mal ins Bewusstsein zu holen, was ist eigentlich gerade da, gerade so bei innerer Unruhe. Ja, also ich verzettel mich ständig.
Was kriegst du da für Antworten? Mit welchem Gefühl sind Sie denn da? Da stell ich mir vor, wenn jetzt der klassische Unternehmer kommt, der Mittelständler, der Handwerksmeister mit 35 Monteuren, und mit welchem Gefühl sind Sie denn da? Dann hätte ich jetzt eher die Befürchtung, ich falle mit dem Kinnhaken jetzt gleich in die Ecke.
Also das ist nicht meine sozusagen zu Beginn der Zusammenarbeit, aber tatsächlich geht sehr, sehr schnell der Fokus dahin, okay, ja, irgendwie fühlt es sich gerade ein bisschen komisch an, das kommt oftmals. Okay. Ja, ich merke da so einen Druck auf der Brust, ja, gerade so bei Themen so, mich belastet gerade viel, vielleicht stimmen die Umsatzzahlen gerade nicht so, oder aber es hat eine Schlüsselfunktion hat gekündigt, ja, das ist dann häufig ein Druckgefühl in der Brust, oder aber ein krampfiger Magen, ja, wie so ein Klotz im Magen, oder ein Druck auf den Nacken, mir liegt gerade viel auf dem Nacken, mir sitzt viel im Nacken, Spannungsgefühle im Rücken, also es funktioniert gut, erstmal über die körperliche Empfindung zu gehen, was kennt man, ja, und dann darüber einzutauchen, was steckt dahinter? Was möchte mir mein Körper? Denn das ist die Sprache übrigens des Körpers. Ja, also unser Körper kommuniziert mit uns. Wir haben nur verlernt, hinzuhören und zu übersetzen. Und hier wirklich auch diese Weisheit des Körpers zu nutzen und sich nicht ständig mit dem Kopf zu fragen, was ist es denn jetzt so? Was kann ich denn jetzt noch tun? Da verliert man sich in dieser Hyperaktivität, um das auch zu verdrängen und dieses Gefühl endlich wegzuhaben. Aber ich habe da gern dieses Bild, was ich im Kopf kreiere, mit Emotionen so umzugehen über längere Zeit. Und da brauchen wir uns nur mal unsere Zivilisationskrankheiten anzugucken. So
ja, reichlich.
Kleine Randinformation, aber das ist, als wenn ich einen Luftballon die ganze Zeit unter die Wasseroberfläche drücke. Ja, die ganze Zeit. So, und wenn ich den Fokus darauf habe, das wegzudrücken, dann kann ich das aushalten. Wenn ich mich aber hier und da mit irgendwelchen Dingen beschäftige, dann kommt er immer wieder hoch. Immer wieder hoch. Und da einfach mal Finger weg, loslassen, hochkommen lassen und nicht die Angst davor zu haben, dass man es nicht halten kann. Denn das, auch bei den stärksten Männern, habe ich jedes Mal erleben dürfen und auch, damit gehe ich sehr respektvoll um und sehr vertrauensvoll, aber begleiten dürfen tatsächlich, was passiert, wenn ich in einem Gespräch bin, wo ich so viel Vertrauen habe, dass ich es auch zulassen kann. Und was zeigt mir das eigentlich, wenn ich diese Emotionen auch zulassen kann, was da drunter steckt? Und da sind so intensive Aha-Momente dabei, dass Dinge verstanden werden, die das ganze Leben bis dahin unverstanden blieben. Ja, also diese Klarheit, sich selber zu erkennen, das schafft so viel Sicherheit, weil das ist ja das, was ich versuche, im Außen zu stillen. Dieses Sicherheitsgefühl, aber weil ich mir meiner selbst nicht sicher bin, weil ich mich selbst nicht kenne.
Weil ich mir meiner selbst nicht sicher bin, das ist ja ein cooler Spruch. Ja, das kann ich nachvollziehen. Da gehen ja dann ganze neue Horizonte auf, oder? Denn wir müssen das Leben für die Menschen, die sich darauf einlassen, ja völlig anders auftauchen. Das erklärt dann möglicherweise auch deinen exzellenten Wachstums, Excellence Growth, dass das einfach außerhalb der bisherigen Limits stattfindet.
Ja, absolut. Also es gehen wirklich nicht nur neue Horizonte auf. Das ist wie sich selbst neu komplett zentrieren, sich komplett neu wahrnehmen und wirklich mit dem zu sein, was da ist, und daraus sehr viel, was ich vorhin schon gesagt habe, sehr viel kreativer, sehr viel selbstbewusster, auch wenn Männer natürlich per se, ist bei Frauen ja ein anderes Thema, die geben schon mal schneller zu, dass sie nicht so selbstbewusst sind, aber bei Männern ist ja meistens so stolze Brust, natürlich bin ich selbstbewusst, aber das ist was ganz anderes als Selbstvertrauen, ja, und da eben hinzuschauen und wirklich diese Sicherheit aus sich heraus entstehen zu lassen und dann zu hinterfragen, was mache ich eigentlich im Außen hier die ganze Zeit? Was kaufe ich mir hier die ganze Zeit? Oder wo investiere ich eigentlich Dinge mit meinem Unternehmen? Sind die eigentlich mit dem Ziel besetzt, also mit der Emotion besetzt, die ich mir erhoffe? Und dadurch verändert sich wirklich die gesamte Sicht auch auf die Dinge. Das braucht viel Mut und Bereitschaft, Neugierde.
Und es sichert die Freiheit und viel Zeit.
Auf jeden Fall.
Früher hat man ja alle Rücken. Vielleicht auch, weil es zu viel draufgepackt ist, aber heute haben wir ja alle Burnout, weil das war ein schönes Bild mit dem Ballon unter Wasser drücken. Irgendwo muss das ja hin. Also ich glaube, wir haben jetzt erlebt, dass du sehr interessante Aspekte bei Leute offenlegst, wenn du mit der Taschenlampe in die Ecken leuchtest und bottom-up mal so guckst, was ist denn das da mit dem, die Brust sich zusammen oder ein Klumpen im Bauch und was ist denn da die Idee dahinter? Natürlich haben wir deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Und es kann natürlich sein, dass der andere sagt, ja, ich meine, läuft ja alles, aber mal gucken könnte man ja mal. dann würden die dich ja in den Kontakten finden. Was mir gerade noch im Kopf kommt, ist wieder der Stolperer. Ich hatte neulich eine Veranstaltung, da hatten wir eine Mini-Rauszeit. Und da sind wir mit verschiedenen Fragen unterwegs gewesen. Und wir haben uns getroffen vor einem netten Schloss. Aber das war wie das Einreiten der Weißen Ritter. Also strahlende Rüstungen, strahlender Sonnenschein, völlig unbesiegbar. Und dann habe ich die zweierweise losgeschickt. Einer hören, einer sprechen, unterhaltet euch nicht, nur einer hören, einer sprechen, redet euch einfach mal leer. Und die erste Aufgabe ist, was bewegt dich denn eigentlich wirklich, wirklich, wirklich? Wo ist denn eigentlich gerade so? Wo bist du denn? Und der andere ist so nett und vergisst das gleich wieder, was du gesagt hast. Du hast einfach mal eine Viertelstunde und dann revanchiert ihr euch. Also ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, nach der ersten Runde lagen die sich schon in den Armen. Und abends wollte keiner mehr heimgehen, ja, weil die endlich mal eine Ebene gefunden haben, wo man jetzt verdachtsweise vertrauen und ich darf mich mal öffnen und der wird es auch nicht erzählen und nachher muss der sich ja auch öffnen. Wir sind ja beide. Das ist faszinierend, dass das immer funktioniert. Ich kann mich sowas von drauf verlassen. Das ist der Hammer. Ja. Und das ist dieses Bottom-up, was du erzählt hast. Das ist total cool. Also wenn du, wie gesagt, verlinkt, deine Adressen sind da. Wenn du unseren Hörern noch final, möglicherweise wiederholend oder zusammenfassend oder noch ergänzend neu, drei Tipps mit auf den Weg geben würdest, wo könnten sie denn mit anfangen, damit sie ziemlich gleich den Unterschied erleben?
Unternehmer sein. Leichter, menschlicher, nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
Also zum einen, sich wirklich zu fragen, was bedeutet Erfolg für mich? Sich da einmal zu vergegenwärtigen, was ist das Gefühl, was ich verbinde mit meinem Bild? Von wann bin ich erfolgreich? Jeder hat ja, also manche ticken ja sehr visionär oder visuell vielmehr. Mhm. Aber wenn ich in meinem Zukunftsbild bin, wie fühle ich mich dann? Und was bedeutet das für mich? Was ist das übersetzt in einem Wort? Und da vielleicht als kleiner Hinweis, du bist nicht allein, wenn es Freiheit oder Sicherheit ist, weil das ist bei den meisten so. Und sich dann einfach zu fragen, ist der Weg, den ich gewählt habe, in dem ich gerade bin, der mich zu Freiheit und Sicherheit in mir, ich bin beim Fühlen, führt oder ist es eher das Vermeintliche im Außen? Und kann ich beides haben? Ja, wir kippen da sehr schnell in ein Entweder-Oder. Es geht beides. Ich bin für ein Sowohl-als-auch. Sowohl Sicherheit als auch Freiheit. Und das Zweite ist tatsächlich das Thema Zeit und Geld mal ganz neugierig wirklich als unendliche Ressource zu betrachten. Natürlich haben wir die Endlichkeit bei Zeit, wenn wir jetzt uns unser Leben anschauen und wir wissen nicht, wie viele Tage haben wir noch. Aber für den Tag wirklich in so eine Perspektive zu schauen, wie würde ich meinen Tag schon morgens anfangen und wie würde ich meinen Tag gestalten, wenn ich davon ausgehe, dass ich mit dem Fokus auf dem Jetzt bleibe? Wie möchte ich mich, wenn ich meinen Tag vielleicht einmal so visuell durchgehe, wie möchte ich mich an den einzelnen Punkten in dem Meeting fühlen? Was möchte ich hier als Ergebnis für mich rausnehmen? Mit welcher Intention, mit welcher Haltung gehe ich vielleicht in dieses Gespräch? Und hier wirklich eine Klarheit für sich zu haben, das schafft auch schon unglaublich viel Freiheit vom Gefühl her erstmal und natürlich auch Sicherheit. Und beim Thema Geld habe ich vielleicht auch noch einen Hinweis, wirklich zu schauen, was bedeutet es, wenn ich finanziell erfolgreich bin und was kann im schlimmsten Fall dann passieren? Also was passiert, wenn ich wirklich so richtig, richtig finanziell erfolgreich bin? Wenn ich all das Geld habe, was ich glaube zu brauchen? Mhm. Dann, wenn ich einen Satz denke von das und das brauche ich um zu, dann ist das immer schon so ein Warnsignal von stopp mal, da darf ich mal hinschauen, ist das wirklich so? Und sich wirklich hier einmal ganz, ganz ehrlich auch im Spiegel zu begegnen und anzuschauen, was davon brauche ich um zu und was kann das bedeuten für mich?
Ja. Das sind drei sehr coole Aufgaben. Sehr cool. Weißt du, was wir vergessen haben? Deine Geschichte.
Meine Geschichte.
Wie bist du da hingekommen, dass du Leute berätst? Ich meine, sind wir ja inhaltlich durch. Also wer jetzt interessiert, wie die Berenice da dran gekommen ist, sich mit den Themen zu beschäftigen. Ich gebe ja zu, das ist, wir waren so vertieft in die Themen, dass ich das echt vergessen habe. Es ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber wenn wir jetzt mal schon die Berenice dran haben, dann wie bist du denn dazu gekommen, dich mit diesen Themen so zu beschäftigen?
Ja, ich hatte tatsächlich in den letzten, vor allem 16 Jahren, sehr, sehr intensiv Kontakt in der Zusammenarbeit, in der Beratung von Geschäftsführungen und Führungskräften, gerade so aus der Perspektive Human Resources, weil ich dort in der Personalentwicklung tätig war und habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, was bedeutet es überhaupt, Geschäftsführung zu sein, ein Apparat von Menschen in der Organisation hinter mir zu haben für eine Sache. Was bedeutet es, Führungskraft zu sein? Und habe natürlich auch privat den Background mit Unternehmertum und habe dort auch aus der Kindperspektive spannende Erfahrungen, die ich mitbringe, was es bedeuten kann. Also ich vereine sozusagen unterschiedliche Welten, unterschiedliche Perspektiven und bin selbst ja auch in der Eigenerfahrung von Unternehmerin sein und habe das Ganze kombiniert einfach in der stetigen Entwicklung, ja, der Persönlichkeitsentwicklung, dann über das Coaching, einfach auch zu sehen, wo kommt man dahin, und bin genauso wie viele an einem Punkt gelandet, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich es kognitiv verstanden, aber ich renne trotzdem in dieses Muster rein. Warum geht es nicht anders? Und habe dann die Welt tatsächlich auch entdeckt über das somatische Körperarbeiten, also über das Arbeiten mit Emotionen. Und dann sind für mich wirklich Knoten geplatzt, wo ich direkt, nachdem ich daran gearbeitet habe, sofort gemerkt habe, wie ich anders ins Handeln komme. Und das war für mich, also nicht das Kognitive macht schon viel auf, das will ich gar nicht kleinreden, das ist schon ganz, ganz, ganz wertvolle Arbeit. Aber dann die Emotionen mitzunehmen und die Körperarbeit, das Nervensystem wirklich zu beruhigen und nicht nur kalt zu stellen. Mit den unterschiedlichsten Techniken, die ich dort lernen durfte, tatsächlich mitzunehmen und darüber sofort zu merken, okay, ich spüre diese Angst nicht mehr. Und ich spüre dieses Verharren nicht mehr, ja, dass ich genau weiß kognitiv, was müsste ich jetzt tun, da wirklich in eine Umsetzung zu kommen. Und da bringe ich natürlich auch viel Selbsterfahrung mit, weil meine Grundphilosophie ist, ich kann nicht mit Menschen in der Tiefe, also wirklich auf der, ich sag mal, psychische Tiefe arbeiten, wenn ich nicht eigene Erfahrung und die Systeme dahinter, die wirklich sehr, sehr komplex sein können, erlebt habe. Was macht das mit mir? Was sind Existenzängste und so weiter? Da auch Selbsterfahrung einfach im Hintergrund zu haben, auch wenn ich mir sehr bewusst bin, wenn ich in der Arbeit bin, dass es um meinen Kunden, meine Kundin geht, bedeutet aber natürlich auch, dass ich einfach einen grundlegenden Erfahrungsschatz habe, der sehr viel Nähe erzeugen kann, weil ich anknüpfen kann, weil ich Aussichten geben kann. Ja.
Sehr gut.
Das ist sozusagen, wo es herkommt. genau.
Dann ganz lieben Dank für die jetzt nochmal noch tieferen Insights auch in deine Geschichte. Dann wünsche ich dir, lieber Hörer, dass du mit den Tipps gleich in die Umsetzung gehst und dir diese drei Aufgaben stellst. Das ist, glaube ich, sehr spannend. So zum Thema Lebensqualität. Ich meine, der Podcast heißt ja auch mit dem Untertitel Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher und nachhaltiger. Und ich glaube, nachhaltige Entwicklung, das ist damit gemeint, da haben wir jetzt hoffentlich einen guten Impuls mit auf den Weg gegeben. Und deswegen lieben Dank, Berenice, dass du uns da mit auf den Weg genommen hast. Und dann wünsche ich allen eine gute Zeit. Vielen Dank.
Ja, ich danke und hoffe, dass es einige wertvolle Impulse waren. Und danke fürs Vertrauen.
Gerne.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.